Wissen deine Mitarbeiter, wann ihr als Team erfolgreich wart? Oder habt ihr aufgehört, nachdem jeder einmal gesagt hat, was Erfolg für ihn oder sie ist?
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Wenn ich jetzt in der Führungsrolle bin und viele unserer ZuhörerInnen sind ja auch in Führungspositionen oder als Coach oder Scrum Master unterwegs. Wenn ich jetzt aus so einer Führungsrolle denke, wenn du inklusive Führung beschreiben müsstest, also was macht für dich eine gute inklusive Führung aus?
Oh, das ist gar relativ einfach zu beantworten. Das allererste bei inklusiver Führung ist, inklusive Führung impliziert Grenzen setzen. Das ist schon mal die allergrößte Mythe. Die mal so viele, mit denen ich im Dialog bin oder im Gespräch bin oder in der Diskussion sind, gehen davon aus, ich bin dann inklusiv, wenn ich allen Raum gebe und wenn ich alles erlaube und alles zulasse. Und auch das ist nicht Inklusion. Das ist Gleichmacherei. Das heißt, zu sagen, und da sind wir wieder bei den Realitäten, aufrichtig sich zu begegnen, zu gucken, okay, wen habe ich denn in meinem Team? Was bringen die denn neben ihrer Jobbeschreibung mit? Ja, den Lebenslauf können wir alle lesen, aber was ist denn das eigentlich für ein Typ, für eine Type? Ja, ist das jemand, der die motivierend ist oder in den diese letzten 20% rausholt? Also wirklich diese ganzheitliche Person. Als allererstes für sich selber als Führungskraft anzuerkennen, inklusive Führung heißt Grenzen setzen. So, es ist kein Paradoxum, sondern das braucht's. Dann sich mit echtem Interesse mal mit den Menschen auseinanderzusetzen, mit denen man arbeitet. Und auch da, ich bin nicht bei, wir schreiben uns gegenseitig ins Freundschaftsbuch. Ja? Wir reden hier nicht von toxischer Positivität, wir müssen alle miteinander Kicker spielen und alles gut, nichts gegen Kicker. Sondern ich bin dabei zu sagen, okay, was in der Ganzheitlichkeit der Person, ja, was sind die Do's und Don'ts, wenn wir zusammenarbeiten? Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Schritt. Mit jedem Menschen, mit dem ich zusammenarbeite, egal ob es ein großes Team ist, ein kleines Team oder die einzelne Person, das ist eine der ersten Fragen. Was sind deine Do's und Don'ts in der Zusammenarbeit? Was brauchst du, um deinen Job richtig geil machen zu können? So, und ihr werdet lachen, die meisten Menschen haben darauf keine Antwort. Die meisten Menschen wissen nicht, was sie brauchen, um richtig, richtig gut liefern zu können. Das heißt, dieses Interesse an dem Menschen, an den Ganzheitlichen und die Verantwortung auch zurückzugeben, hier sind wir auch bei inklusive Führung verteilt sich auf die Schulter von allen, gebt die Verantwortung zurück und fragt die Menschen und die haben auch die Verantwortung, die Mitarbeiter haben die Verantwortung auch zu sagen, was sind deren Do's and Don'ts in der Zusammenarbeit? Was brauchen sie, was für ein System brauchen sie, um richtig gut performen zu können? Und das ist das, was ich immer wieder reinhole und warum ich zum Beispiel auch vieles aus der Agilität so wichtig finde, immer damit anzufangen, wie, ne, also im Englischen sagen wir, how does done look like? Wie sieht es aus, wenn wir es geschafft haben, wenn wir das Projekt abgeliefert haben, wenn wir den Kunden gewonnen haben, wenn wir den Pitch gemacht haben, wenn wir den Bug gefixt haben, egal was. Aber nicht die Frage zu stellen, was ist unser Ziel, sondern zu sagen, wie ist es, wenn es richtig gut gelaufen ist. Weil das Verrückte daran ist, und das werden die meisten Coaches, die uns zuhören, wahrscheinlich nachvollziehen können, im Coaching nennen wir es immer so sehr esoterisch die Wunderfrage, ja? Wie wäre es, wenn es schön wäre? In inklusiver Führung ist das wirklich total wichtig, zu sagen, okay, wenn wir jetzt hier sehen, mit der Unterschiedlichkeit und der Diversität, die wir als Team haben und der unterschiedlichen Realitäten, die wir haben, damit wir überhaupt auf dasselbe Outcome, ja, auf dasselbe Ergebnis zuarbeiten können, müssen wir uns doch erstmal darüber unterhalten, wie wäre es denn, wenn wir richtig gut abgeliefert hätten. Das Spannende an diesem Moment ist, dass du als Führungskraft auch rausfindest, was motiviert deine einzelnen Mitarbeiter. Denn in diesem Gespräch, das muss gar nicht eine Stunde gehen, ja, das kann 15 Minuten sein. Aber in dem Moment wirst du raushören, die Person, die sagt, oh, also für mich wäre es richtig gut, wenn wir 10% des Budgets unter Budget wären. die andere Person sagt, für mich ist es richtig gut, wenn wir keine Deadline auf den Weg gerissen haben. Die andere Person ist, für mich ist es richtig gut, wenn wir viel an Kreativität reinbekommen haben. Es ist verrückt, wie viel, also wie unterschiedlich auch Erfolg für die einzelnen Menschen sind, weil hat wieder mit der Realität zu tun, keine Überraschung dort. Und dann kannst du sagen, okay, wenn du diese unterschiedlichen Realitäten des Ergebnisses zusammennimmst und sagst, okay, wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann kriegst du ein Bild. Und dann kriegst du ein Bild, mit dem sich alle identifizieren können. Und dadurch hast du das Emotional Buy-in von deinen Mitarbeitern. Und du als Führungskraft hast gleich noch herausgefunden, wen aus deinem Team du auf Budgeting sitzt, wen du darauf sitzt, Deadlines einzuhalten, wen du darauf sitzt, outside the box zu denken. Und das kann sich von Projekt zu Projekt verändern. Und das wird so oft nicht genutzt. Und dann, und hier kommen wir zur Brücke zu Scrum und Agile. Ich liebe und ich empfehle das jedem. Und ich mache das selber für mich selber, sich immer die retrospektive vier Quadranten Fragen zu stellen. Ich butcher das jetzt wahrscheinlich, weil ich selber nicht diese Ausbildung habe, sondern mich nur das daraus geklaut habe. Aber ich finde es immer wieder wichtig zu sagen, was ist gut gelaufen, was wollen wir mehr tun, was wollen wir aufhören zu tun, was wollen wir anfangen zu tun, was wollen wir stoppen zu tun. Und auch das ist Inklusivität und auch das ist Wertschätzung der unterschiedlichen Realitäten. Das heißt, wenn wir das Thema inklusive Führung, wo wir ja eigentlich herkommen, dann bin ich auch gleich fertig mit meinem Monolog, ist das, was wir machen können und was wichtig ist, dass eine Führungskraft das versteht, ist inklusive Führung bedeutet, den Prozess zu gestalten, dass du ein gemeinsames Zielbild findest, ja, wirklich ein gemeinsames Bild, wo sich jeder mit identifizieren kann. Deswegen die Frage, wann sind wir für dich erfolgreich? Ja, jeden Mitarbeiter zu fragen, damit du als Führungskraft auch verstehst, was ist denn der Motivator? Dann zu sagen, okay, wenn wir auf das Ziel hinarbeiten, was sind die Leitplanken? Da sind wir beim Prozess, das liegt wieder bei der Führungskraft. Auch die Leute accountable zu halten, da sind wir wieder bei psychologischer Sicherheit. Und die Verantwortung zurückzugeben an jeden Mitarbeiter, dass sie dafür zu verantwortlich sind, zu formulieren, wenn an irgendeiner Stelle die Bedarfe nicht gedeckt sind. Das klingt in der Theorie, weiß ich, immer ganz, ganz leicht. Und ich würde es mir wünschen, dass es mehr schon umgesetzt wird. Ehrlicherweise kann ich aber auch sagen, dass das auch dazu führt, dass inklusive Führung immer deutlich anstrengender ist als die Führung aus der toxischen Positivität raus. Allen geht's gut, alle sind glücklich, die Führungskraft hört allen zu, hat immer eine offene Tür. Am Ende des Tages macht sie den Job für die meisten. Einmal falsch Kaffee gekocht, musst du nie wieder Kaffee kochen. Das sind alles Sprüche, die aber wirklich, also das ist die Arbeitsrealität, das erlebe ich, das höre ich von vielen oder in diesem sehr autokratischen Führungsstil, wo man dann sehr in der Dominanz ist. In beiden, sowohl in der überfürsorglichen als auch in der dominanten Führung, in beiden ist man in der Haltung des Eltern-Ichs, ne? Also wenn wir in der Transaktionsanalyse sind. So, und in dem Moment, wo ich aus einer Dominanz oder aus einer Überfürsorge führe, dann ist es nur logisch, dass meine Mitarbeiter in die Haltung eines Kindes gehen. Und dann werden sie angepasst oder rebellisch oder trotzig oder sagen, well, hat ja eh mal was zu ändern, warum soll ich mich überhaupt anstrengen? Oder ja, also geht ja hier nur darum, unter Budget zu bleiben, geht ja gar nicht darum, neue Ideen einzubringen. Also warum soll ich was dahin bringen? Das heißt, wir kommen überhaupt nicht in die Potenzialentfaltung. Wenn wir in der Haltung des Erwachsenen sind, auch wieder abgeleitet von der Transaktionsanalyse, wenn wir in der Erwachsenenhaltung sind und Realitäten teilen, hier haben wir wieder das wichtige Wort Realität, dann gehen wir hin und sagen, meine Realität, deine Realität. Für alle über 35 können sich vielleicht an Dirty Dancing erinnern, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Ja, meine Realität, deine Realität. Und dann auch zu sagen, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeitenden, ich als Führungskraft, ich bin da, ich steuere den Prozess. Und es ist deine Verantwortung, mit mir zu kommunizieren, was du brauchst, um einen guten Job zu machen. Das trauen sich die meisten Führungskräfte schon gar nicht mehr, weil sie es nicht gelernt haben. Und dann fallen sie in die toxische Positivität. Jetzt bin ich fertig mit meinem Monolog. Sorry, lange
Ich würde
Antwort.
total gerne einhaken, weil die das, was du jetzt, also was ich jetzt bei dir gehört habe, ist quasi der Realitätsabgleich, ne? Also dass jeder quasi präsentiert, in welcher Welt er lebt oder wie diese Welt aussieht. Und dass man sich gegenseitig so ein Interesse entgegenbringt und vielleicht auch ein Mitgefühl, beziehungsweise so ein, ach ja, du bist in der Welt, in die Welt, so wie du sie siehst, da verstehe ich, dass du so und so agierst. Ich finde das gar nicht inklusiv, wenn ich ehrlich bin. Ich würde sagen, das ist eher so eine sehr, also eine Führung, die ja tatsächlich den Menschen sieht.
Und warum ist die dann nicht inklusiv für dich?
Ich würde es halt eher als diverse Führung sehen, dass ich in der Lage bin, wertzuschätzen, dass jeder was anderes mit zur Party bringt. Oder dass wir quasi eher schwächer sind, wenn wir eine Gleichheit haben. Oder wenn wir, ich glaube, das ist es.
Und genau das ist interessant, deswegen bin ich da gerade reingekommen, weil das ist genau der Punkt, an dem es meistens dann aufhört. Es ist, ob du jetzt Justin Trudeau nimmst, der sagt, Diversity is a fact, Inclusion is a choice, oder ob du die Werner Meier von Netflix nimmst, die sagt, Diversity is being invited to the party, Inclusion is being asked to dance. Was ich meine mit Inclusive Leadership, ist eben über die kognitive Empathie hinaus. Es ist über das Verständnis hinaus. Wenn du Also grundsätzlich fangen wir mal da an. Inklusion und inklusive Führung ist zumindest auch ganz stark im deutschen Kontext, hat das was damit zu tun, Menschen mit Behinderung oder Menschen, die schwächer sind, mit reinzubringen. Und so wird es auch kommuniziert. Ich, das hatte ich ja am Anfang gesagt, sage halt, Inklusion ist ein Grundrecht aller Menschen. Und Inklusion ist auch ein Bedarf aller Menschen, egal ob ich eine Behinderung habe, ob ich keine Behinderung habe, ob ich einen Migrationshintergrund habe, ob ich keinen Migrationshintergrund habe. Und der Punkt ist auch der, über den Servant Leadership hinaus, wo ich nämlich wiederum die Grenze setze zum Inclusive Leadership, weil beim Servant Leadership, zumindest soweit wie ich es verstanden habe und ich es erlebt habe, wird die Führungskraft in die Verantwortung genommen, den Bedarfen der Mitarbeitern es gerecht zu machen.
Ah,
Und
okay.
den so. Und in dem Moment, und da, das ist meine sehr persönliche Meinung und meine Realität aus meiner Erfahrung, ja, aber in dem Moment sehe ich in der Realität, oder das heißt in der Realität, ne, aber sehe ich in Arbeitssituationen, dass die Führungskraft dann schnell in den Moment fällt, wo sie sich selber rausnimmt mit ihren Bedarfen. Denn wenn du
Ja.
in die Diskussion gehst und sagst, du als Führungskraft, und das habe ich ja vorhin auch gesagt, du bist dafür verantwortlich, den Prozess zu halten, bist du auch genauso verantwortlich dafür, deine Bedarfe klarzumachen. Und dein Bedarf ist auch, dass deine Verantwortung als Teamleiter, als Projektleiter, als Führungskraft für was auch immer in deiner Verantwortung hast, dass das Ergebnis am Ende stimmt, dass du auch gesehen wird, dass deine Perspektive, denn was du nicht delegieren kannst, ist, wer trägt die Verantwortung für die Entscheidung und das Ergebnis am Ende? Und das ist das, wo ich sage, ist das Inclusive Leadership nach meinem Verständnis und den Denkschulen, denen ich folge, eben der eine Schritt weiter als der Servant Leadership, weil ich in der Umsetzung des Servant Leaderships sehr oft erlebe, dass die Führungskräfte sich aus der Gleichung rausnehmen. Die sind dann nur noch das Steuernde, das Gefäß, ja, das Coachende, ja, in dem ganzen Prozess. Und da entstehen sehr, sehr oft innere Konflikte. Und dann haben sie da, und dann kippt es sehr, sehr oft in eine positive Toxi in so eine toxische Positivität. Und dann habe ich eben in den letzten 4 Jahren öfter erlebt, aus unterschiedlichen Kulturräumen, dass dann die Frage kommt, ich tue doch alles für meine Mitarbeiter. Ich höre denen zu, ich frage die, ich fühle mit, ich sehe die. Und am Ende, deswegen habe ich gesagt, inklusive Führung setzt Grenzen. Und am Ende machen die alle, was sie wollen. Und jetzt mal ganz stereotypisch, lassen alle um vier den Stift fallen. Ja? Und ich sage jetzt nicht, dass das was mit Agile zu tun hat oder mit Servant Leadership oder solchen Sachen, sondern das ist das, was ich oft als Coach dann erlebe oder wenn die Führungskräfte dann bei mir hinkommen und sagen, was mache ich falsch? Ich tue doch, ich stelle doch den Menschen in den Mittelpunkt. Ich nehme meine Mitarbeiter wahr. Ich versuche auch, ich gehe auf die Bedürfnisse ein. Ich nehme die Realitäten wahr. Und dann sage ich so, okay, und was ist denn das Goal? Worauf habt ihr denn euch geeinigt? Wissen deine Mitarbeiter, wann ihr als Team erfolgreich wart? Oder habt ihr aufgehört, nachdem jeder einmal gesagt hat, was Erfolg für ihn oder sie ist?
Nina Maria, ich stimme dir total zu. Und du hast bei mir auch so einen Nagel getroffen. Das ist jetzt der falsche Spruch, glaube ich, dazu. Also du hast tatsächlich auch dieses bei mir einen Knoten oder einen wunden Punkt oder was auch immer getroffen. Das stimmt schon, das Servant Leadership, und da kann ich total mitgehen, dass das quasi den Leader irgendwie exkludiert. Oder dass auch manchmal so eine Anspruchshaltung daraus dann entsteht, dass quasi die Bedürfnisse des Einzelnen doch zu erfüllen sind, aber das des Unternehmens, des Teams oder das eines anderen tatsächlich, dann nicht. Oder auch das des Leaders. Also da kann ich total mitgehen und danke dafür, dass du mir diesen Aha-Effekt jetzt hier gerade geschenkt hast. Dankeschön dafür.
Sehr gerne. Da sind wir übrigens wieder beim Konstruktivismus, ne? Also so wie
Ja.
Watzlawick ihn damals schon mit der Palo Alto-Gruppe von über 50 Jahren beschrieben hat. Und da gibt es ja dieses schöne Beispiel von dem Mann mit dem Hammer. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ich wiederhole es jetzt mal für die Hörenden, die es noch nicht gehört haben. Man geht davon aus, sagen wir mal, ich sitze in meiner Wohnung und möchte ein Bild anbringen. Und mir fehlt aber ein Hammer, ich habe aber einen Nagel. Und dann überlege ich mir, gehe ich zu meiner Nachbarin, frage ich sie, wenn ich die frage und die schlechte Laune hat, dann wird die wieder denken, ich habe schon dreimal nach Sachen gefragt. Und ich habe auch schon zwei von den, die drei Eier, nach denen ich gefragt habe, und das Mehl, ich habe noch gar nicht zurückgegeben. Habe ich jetzt hier gerade irgendwie Schokolade, die ich ihr zurückgeben kann? Ah nee, die wird denken und so weiter. Und man baut sich dieses ganze Konstrukt auf Annahmen basiert an, was nicht alles passiert. Und in diesem Beispiel von dem Konstruktivismus von Watzlawick geht eben besagter Mann, der sich dieses ganze Schloss aufgebaut hat im Kopf, geht rüber zum Nachbarn, klopft, der Nachbar macht auf und er schreit ihn an und sagt, behalte doch deinen blöden Hammer. Und der Nachbar guckt, hä? So. Und um jetzt nochmal das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, und vielen, vielen lieben Dank auch für deine Vulnerabilität jetzt gerade und dass du da auch eben gesagt hast, nee, aber das ist doch nicht inklusiv für mich. Das ist doch genau wichtig. Diese Debatten müssen wir doch führen. Deswegen ist es so schön, dass du gerade so authentisch das einfach gemacht hast. Denn jetzt sind wir wieder beim Leadership. Wenn man nämlich aufbaut, ja, und sagt, wie sagen wir jetzt halt so, also das Konstrukt nicht bis zum Ende zu durchdiskutiert, ja, sondern eben da aufhört, wo man sagt, lieber Mitarbeiter, und es ist ja auch wichtig, ja, was brauchst du, wie kannst du dein Potenzial entfalten, ja, und bitte komm nicht und sag mir, du brauchst ein Jahr Sabbatical und du brauchst 7 Stifte, sondern jetzt mal seriously, und woran kann ich auch messen, dass du dein Potenzial entfalten hast? Das wollen nämlich die meisten schon auch nicht. Und dann zu sagen, okay, das ist das, was du brauchst, und das ist das, was ich dir geben kann, und jetzt unterhalten wir auch darüber, was kannst du denn geben, damit wir als Team das schaffen. Da hört es ja meistens schon auf. Und dann ist es so, dass die Führungskraft so oft, und das ist so schön auf den Punkt gebracht, der Leader wird meistens exkludiert. Und das ist meine große Kritik an Servant Leadership. Da ist ganz viel Gutes drin. Nur in dem Leben und in dem Ausarbeiten und in der ganzen, in dieser Debatte ist so der Mitarbeiter als Mensch in den Fokus gesetzt worden, dass der Leader, also der Leader und oder die Organisation und das Unternehmen irgendwie in der ganzen Debatte hinten runtergefallen sind. Und dadurch entsteht extrem viel Konflikt.
Es ist auch nicht auf Augenhöhe. Also wenn man es konsequent durchdenkt, ne, da fehlt die Augenhöhe dessen, dass es ja auch noch Bedürfnisse gibt, die auf der Leader-Seite sind. Auf jeden
Ja.
Fall, ja.
Also wenn wir die ganzen Begrifflichkeiten jetzt wie Servant Leadership und Agile und inklusive Führung einfach mal als Wörter stehen lassen und gucken auf das, was steckt eigentlich da drin, dann ist es doch das gegenseitige Aushandeln von Bedürfnissen, oder?
Das ist sehr gut zusammengefasst.
Ja, und die Integration von allen Bedürfnissen dann tatsächlich, ja.
Genau, und da, wenn ich da auch nochmal eingreifen darf bei den beiden, was ihr gesagt habt, also zum einen ja, das Aushandeln der Bedürfnisse bin ich vollkommen bei dir, Tim. Und eben deswegen finde ich die Level der Empathie so wichtig, denn die kognitive Empathie ist ja, wir verstehen den anderen. Ich höre dir zu, ich verstehe, was das ist, ja. Und dann ist einfach die emotionale Empathie und die mitfühlende Empathie auch wichtig. Ja, ich kann abstrahieren das, was du erlebt hast, an etwas, was ich mal erlebt habe, kann diese Emotion nachvollziehen. Also bin ich bei der emotionalen Empathie und ich gehe noch ein Stück weiter und kann das sogar so abstrahieren und für mich mir vorstellbar machen, dass ich es mitfühlen kann. Ja, und da ist der ganz, ganz schmale Grat zwischen Mitfühlen und Mitleid. Ja, also mitfühlen kann. Und dann können wir uns auf Augenhöhe begegnen. So. Und wenn wir jetzt die Brücke nehmen zu dem, was du gesagt hast, Suse, dass alle Bedürfnisse berücksichtigt werden, Sternchen dran im Sinne des optimistischen Realismus. Denn es ist unrealistisch und da kommt ja so viel toxische Positivität her, da kommt so viel auch Schimpfen auf die unterschiedlichen Generationen. Ich meine, wir hatten noch nie so viele Generationen gleichzeitig in Unternehmen. Also X, Y, Z, wir kommen ja von unterschiedlichen Planeten. Ja? Und das kannst du auch
Nochmal.
psychologisch erklären, das kannst du über die Realität wieder erklären. X ist ganz anders geprägt in der Realität, dann in dem Moment, wo die private Realität in der Kindheit geschaffen wurden, wo die Glaubenssätze geschaffen wurden, als Y, als Z. Weil es sich so schnell die Welt verändert hat. So, und jetzt kommen diese unterschiedlichen Realitäten aufeinander. Und es wird davon ausgegangen, ich überspitze jetzt mal bewusst, ja, wenn wir uns gegenseitig zuhören, dann wird es doch alles gut werden. Das funktioniert halt nicht. Und es können nicht alle Bedürfnisse, weil am Ende des Tages und hier auch wieder Sternchen und in Gänsefüßchen gesetzt, am Ende des Tages, so hart das auch klingt, sind wir immer noch da, um zu arbeiten. Diese Diskussion wird sehr, sehr selten geführt. Weil dann kommen wir nämlich, und das fand ich sehr, sehr schön, wie du das gesagt hast, ich liebe es, Suse, wenn es der Leader exkludiert, dann ist das Team exkludiert, dann ist das Unternehmen exkludiert. Ja, genau das passiert denn dann. Weil dann werden auch suggeriert, dass die Bedürfnisse des Einzelnen so wichtig sind und dass alle Bedürfnisse erfüllt werden müssen. Und das ist eine Utopie. Und wir müssen wieder ein bisschen zurück in den optimistischen Realismus. Man kann ja das Beste mitnehmen und es ist ein Verhandeln, Tim, wie du gesagt hast, ein Verhandeln der Bedürfnisse. Und am Ende des Tages ist das das Menschlichste der Welt. Guck mal Kinder in Kindergärten an, die kriegen das hin. Vor Jahrtausenden haben Stämme und Völkergruppen so funktioniert. Ich kann das eine gut, du kannst das andere gut. Das können wir einfach wieder lernen.
Und um die Bedürfnisse gegenseitig auch aushandeln zu können, muss ich mir auch erstmal bewusst werden, was sind denn meine Bedürfnisse? Also wie du eben so schön gesagt hast, Lina Maria, deine Do's und Don'ts wissen, ne? Also was brauche ich denn ganz konkret, um gut arbeiten zu können? Was ist mir denn wichtig?
Und gleichzeitig, dass das für den anderen anders sein kann. Ja.
Genau.
Ja.
Daher das Aushandeln, genau.
Und ich ergänze, weil wir sind ja hier eine sehr praktisch orientierte Gemeinschaft, die miteinander spricht. Ich ergänze zu den Do's und Don'ts noch die Frage der Must-Haves und Nice-to-Haves. Und das gebe ich allen als Hausaufgabe mit, egal ob es Führungskräfte sind, egal ob es Mitarbeiter sind, die unter das Unternehmen oder das Team wechseln oder einen Aufgabenbereich. Egal mit wem ich arbeite, manchmal leidet darunter auch jemand, der im Zug oder im Flugzeug neben mir sitzt, mir die richtige Frage gestellt, kriegst du eine Hausaufgabe mit, sich wirklich mal bewusst zu machen, was sind meine Do's und was sind meine Don'ts. Und das erstmal runterschreiben. Und dann hinzugucken von meinen Do's, was sind davon meine Must-Haves und was sind meine Nice-to-Haves. Und das Gleiche bei den Don'ts. Denn wenn wir bei der Verhandlungsmasse wieder sind, dann sind unsere Must-Haves sowohl bei den Do's als auch bei den Don'ts. Das sind quasi unsere Endpoints, ne? In der Verhandlung sprechen wir da von der SOPA, von der Zone of Potential Agreements. Ja? Und das sind unsere Must-Haves. Die Nice-to-Haves, sowohl bei den Do's als auch bei den Don'ts, das ist unsere Verhandlungsmasse. Ich fände es total schön, wenn ich 4 Tage die Woche vom Homeoffice arbeiten könnte, zum Beispiel jetzt mal ganz fiktiv gesprochen, ich kann mich da besser konzentrieren. Wenn das nice to have ist, kann man sagen, kann man das verhandeln und sagen, ja, okay, gut, dann sind es vielleicht nur 3 Tage, aber dafür irgendwas anderes. Wir mischen das alles zusammen. Alle Bedürfnisse bekommen den gleichen Stellenwert. Und dadurch wird es ja auch so verrückt, weil auf einmal denkst du dann, hä, aber er oder sie hat doch gesagt, dass ihm das total wichtig ist. Und auf einmal lässt er oder sie davon los. Hä? War es dann wirklich so wichtig? Und dann entsteht die ganze Annahmen und Missverständnisse. Und das ist eine Hausaufgabe, die wirklich jeder für sich selber machen kann. Do's and don'ts, must-haves, nice-to-haves.
Ich finde das schon einen schönen Abschluss, sozusagen deine Hausaufgabe, die du gerade hier mit reinbringst, Dina Maria, der oder die du uns gerade zuhörst, probier das doch einfach selbst mal aus. Schreib doch mal für dich auf, was so deine Do's und Don'ts sind und was von den beiden, also innerhalb dieser beiden Kategorien mal zu gucken, was ist der nice to have und was sind must-haves.
Und dann soll sie natürlich die Erfahrung mit euch teilen in der Community, richtig?
Das wäre natürlich großartig, wenn ihr eure Erfahrungen mit uns in der Community teilt. Genau.
Gut, dann würde ich wieder gerne die Abschlussfrage stellen. Dina Maria, für was bist du heute dankbar?
Für meinen Mann.
Das kam schnell.
Es gibt auch Tage, denen bin ich nicht für ihn dankbar, aber heute bin ich für ihn dankbar, weil er einfach so ein extrem starker Charakter ist und wir wachsen zusammen sehr viel und dafür bin ich sehr dankbar.
Super schön. Tim, für was bist du heute dankbar?
Ich bin total dankbar dafür, dass ich heute einen Einblick in die Welt einer nicht sehenden Person bekommen habe und dass ich heute lernen durfte, dass Bilder im Kopf auch entstehen, ohne visuelle Reize von außen durch die Augen bekommen zu müssen. Also, dass ich auch Bilder in Anführungszeichen sehen kann in meinem Gehirn, wenn ich gar nicht sehe. Also, wenn ich zum Beispiel die Augen geschlossen habe. Für mich ist es gerade irgendwie noch ein bisschen schwierig vorzustellen, weil ich ja sehen kann. Aber dieses Bild, was du gezeichnet hast, finde ich ganz großartig. Danke dafür, Dina Maria. Suse, wofür bist du heute dankbar?
Also ich bin natürlich dankbar für deine Zeit, Lina, die du dir genommen hast für uns und für das Gespräch und natürlich auch wieder für meinen Aha-Moment. Aber ich würde mich gerne Tim auch anschließen. Ich bin total dankbar dafür, dass du uns die Augen geöffnet hast, dass es eine Wahrnehmung gibt, die man auch nutzen kann, wenn man sich die Realität selber konstruiert, was wir ja alle tun. Aber das Bewusstsein dessen uns zum einen unterstützen kann und zum anderen auch im Miteinander zusammenführen kann. Dafür bin ich sehr dankbar. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Ich bin natürlich auch dankbar, dass ich da sein durfte.
Beim nächsten Mal haben wir Carsten Fuchs zu Gast und sprechen mit ihm über das Thema Zukunftsbilder. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.